Schwerer Sturm auf hier. Ich mache gerade mal alle Fenster zu.
Gut. Das hatte ich auch, also ich, am Montag habe ich ein Seminar in, auch über Zoom im baden-württembergischen Raum gegeben. Wir hatten auch alle Angst, dass das Internet wegen Donner zusammenbricht. Also. Gut, dann denke ich, fangen wir gleich an, nachdem wir schon einige Zeit verloren
Genau.
haben.
Ich muss
Ja.
20 Uhr rausgehen und wünsche schönen Urlaub und allen, aber
Ja, genau. Wir haben ja dann
ist
2 Wochen
immer
Pause.
muss dann.
Gut, ja, wir haben ja eigentlich diesmal den längsten Abschnitt überhaupt, weil wir 2 Abschnitte zusammen haben. Das erste Thema ist die Frage der Gelübde, die kommen. Und zwar geht es in dem Fall um Gelübde, dass jemand im Grunde genommen auf etwas verzichtet, sich sagt, ich werde bestimmte Dinge nicht essen oder bestimmte andere Annehmlichkeiten, auf die zu verzichten. Und darum geht es hier. Und was eben auch sehr sofort auffällt, ist, dass eben ein Mann Gelübde ablegen kann, wie er will. Und das gilt, während bei einer Frau, wenn sie im Haus ihres Vaters wohnt, der Vater die Möglichkeit hat, dieses Gelübde zu brechen, dass es nicht gilt und dasselbe eben auch geschehen kann durch den Ehemann. Und dann nicht nur eine Frau, die Witwe oder geschieden ist, sozusagen eine Kontrolle über ihre Gelübde hat. Und das ist natürlich schon etwas, ja, was uns heute wohl, glaube ich, aufstößt. Und ich habe einerseits einen Text gefunden von einer Rabbinerin der Reformbewegung hier in Jerusalem, die das kritisch angeht. Aber der zweite Text zeigt auch, dass man, dass im Grunde genommen dieses ganze Thema von Gelübden als sehr schwierig gesehen wird und man fast sagen können, die Rabbinen übernehmen in gewisser Weise die Einschränkungen, die für die Frauen bei den Gelübden gelten, für alle und versuchen möglichst rauszukommen aus der Sache von den Gelübden. Sehen wir uns mal diese beiden unterschiedlichen Sachen an. Also zunächst mal der Text über die Benachteiligung der Frau von Alona Lisitsa. Aus dem Studium der Bibelverse und der Vorschriften unserer Weisen seligen Angedenkens zu der Angelegenheit kann man ersehen, dass das Phänomen des Gelübdes als ernste Sache angesehen wurde und die genaueste Erfüllung der kleinsten Einzelheiten der Formulierung und ihrer Ausführung verlangte. In unserem Wochenabschnitt werden einige Situationen des Ablegens von Gelübden untersucht, wenn jemand ihm schwört, sich irgendein Verbot aufzuerlegen und was geschieht, wenn das Gelübde gebrochen wird. Darüber hinaus wird uns eine weitere Unterscheidung vorgelegt. Das Gelübde eines Mannes ist nicht wie das Gelübde einer Frau. Wenn ein Mann ein Gelübde ablegt oder einen Schwur leistet, muss er sein Wort erfüllen. Sein Gelübde hat vor dem Heiligen gepriesen, sei er Bestand. Aber wenn eine Frau ein Gelübde ablegt, ist dessen Bestand von ihrem Status abhängig. Ob sie unverheiratet im Haus ihres Vaters lebt oder vor der Heirat steht, ob sie verheiratet ist und im Haus ihres Mannes ein Gelübde ablegt, ob sie geschieden oder verwitwet ist. Und hier die Darstellung ist eigentlich so, wie es wirklich nach dem Wortlaut des biblischen Textes klingt. De facto haben die Rabbinen das eingeschränkt, wenn es eben heißt, dass die Frau dass der Vater das Recht hat, heißt es ja, im Haus ihres Vaters, während sie ein Mädchen ist. Und dieser Status Mädchen ist eigentlich halachisch genau erklärt, das ist eigentlich nur ein halbes Jahr lang. Es gibt eine Minderjährige, ein Mädchen und eine Mündige. Und die Minderjährige, das ist bis zum Alter von 12 Jahren. Und ab 12,5 Jahren gilt sie als mündig. Und von daher bleibt eigentlich nur die 6 Monate dazwischen, bleiben eigentlich nach der rabbinischen Tradition für die Autorität des Vaters die Gelübde brechen zu können. Weil wenn sie jünger ist, gilt sie eben als minderjährig und dass man überhaupt, dass sie eben weil sie minderjährig ist, eigentlich keine Gelübde ablegen kann. Wobei da im 11. Lebensjahr würde so untersucht werden, ob sie begreift, was sie gesagt hat und wem sie das Gelübde abgelegt hat. Aber grundsätzlich eben Minderjährige gelten nicht als rechtsfähig in dem Sinne. Und es bleibt da, und wenn sie eben wirklich erwachsen ist, dann hat ihr Vater da auch nichts mehr zu sagen. Also da ist auch schon eine sehr starke Einschränkung gegenüber dem, was nach dem Wortlaut des biblischen Textes steht und wie es die rabbinische Tradition interpretiert hat. Ja, weiter zurück zu unserem Text von Alona Lisitsa. Aus dem Abschnitt ergibt sich, dass nur das Gelübde einer geschiedenen oder verwitweten Frau Bestand hat. Das heißt, für immer besteht und die Gelobende für seine Erfüllung verantwortlich ist. In allen anderen Fällen besteht das Gelübde der Frau nur unter der Bedingung, dass der Mann, der für sie verantwortlich ist, ihr Vater oder ihr Ehemann, ihr Gelübde durch Schweigen bestätigt. De facto ist die einzige Möglichkeit, wie eine Frau ein Gelübde ablegen und es erfüllen kann, dass sie es vor den Männern in ihrer Umgebung geheim hält. Wenn wir im Gelübde einen menschlichen Versuch sehen, eine unmittelbare Beziehung zu Gott zu schaffen, wird uns deutlich, dass die Frau keine Möglichkeit hat, an diesem Versuch teilzuhaben. Oder zumindest ist diese Möglichkeit sehr eingeschränkt und wird durch Kummer und Leiden erworben. Um die Möglichkeit zu haben, eine Beziehung ohne Bruch, das wäre das Wort Hafara, oder vielleicht ohne Störung, Hafra'a, mit dem Erhabenen zu schaffen, muss die Frau den Kummer der Witwenschaft oder den Schmerz und die Demütigung, die eine Scheidung mit sich bringt, durchmachen. In jeder anderen Situation, im Haus ihres Vaters, im Haus ihres Mannes oder im Übergang vom einen zum anderen, kann eine Frau ihre Beziehung zu Gott nicht aufbauen, ohne dass ein Mann, ihr Vater oder ihr Ehemann zwischen ihnen steht. Eine Tochter und eine verheiratete Frau haben keine direkte Beziehung zu dem Heiligen, gepriesen sei er, jedenfalls nicht durch Gelübde. Die direkte Achse, die zwischen der Frau und dem Himmel gespannt ist, wird immer durch den Mann abgeschnitten. Demgegenüber befindet sich der Mann immer in direkter und ununterbrochener Beziehung zu Gott und er muss immer die Verantwortung für seine Gelübde übernehmen. Niemand stört die Beziehung zwischen ihm und Gott. Hieraus ergibt sich, dass Gott ein Gott der Männer ist, während die Männer der Gott der Frau sind. Ziemlich traurig, vielleicht sehr traurig. Wir können uns natürlich damit trösten, dass wir sagen, dass der biblische Text im Altertum geschrieben wurde und diese Zeit und ihre Werte zum Ausdruck bringt. Darunter die Tatsache, dass Frau sein bedeutet, zu einem niedrigeren gesellschaftlichen Stand als die Männer zu gehören. Die wirklich bohrende Frage ist, ob die Tradition und in ihrem Gefolge das jüdische Gedenken im Allgemeinen und wir Frauen im Besonderen in den langen Jahren unserer Geschichte die Trennung zwischen Frauen und Spiritualität nicht verinnerlicht haben, wenn gesagt wird, dass diese Männersache ist. Wie lange noch werden sich Frauen hinter der Trennwand in der Synagoge verbergen und keinen Anteil am geistigen und religiösen Leben nehmen? Der Weg zur Erlösung verläuft unter unseren eigenen Füßen. Lasst uns selber dafür sorgen, sie näher zu bringen. Lasst uns für unser Verhältnis zu unserem Gott ohne Vermittler sorgen. Lasst uns Verantwortung übernehmen für die Teilhabe am geistigen und religiösen Leben unseres Volkes. Also soweit hier die feministische Auslegung, wo es eigentlich eben darum geht zu sagen, den Frauen wird eine Möglichkeit, sich an Gott zu ernähren, genommen. Und jetzt hier bei den rabbinischen Texten sehen wir, dass die Rabbinen eigentlich eher überhaupt das Gelübde für eine etwas zweifelhafte Methode halten, sich Gott zu nähern. Und zwar finden wir das einmal zunächst bei Maimonides im Sefer HaMitzvot. Das ist eine dieser Bücher im Mittelalter, wo man eine Liste der Listen der Geboten aufgestellt hat. Und Maimonides sortiert das erst die positiven und dann die negativen Gebote und eben sein 95. positives Gebot ist, dass er uns befohlen hat, uns mit der Brechung von Gelübden zu befassen. Also es geht ihm sozusagen, das Gebot ist nicht ein Gelübde zu machen, sondern die Möglichkeiten zu haben, ein Gelübde zu brechen. Und er erklärt das, das heißt, die Tora, die uns an, also und dass uns befohlen ist, uns mit der Brechung von Gelübden zu befassen. Das heißt, die Tora, die uns angewiesen hat, uns mit diesen Vorschriften zu befassen. Und das ist eigentlich ein merkwürdiges, positives Gebot. Also er sagt ja dann zunächst mal, das bedeutet nicht, dass wir verpflichtet sind, das Gelübde in jedem Fall zu brechen. Denn das wäre ja bei den meisten positiven Geboten der Fall. Also positives Gebot wäre zum Beispiel, das Pessachfest zu feiern, das Sedermahl zu feiern. Und das soll natürlich in jedem Fall geschehen. Und hier geht es um ein positives Gebot, das nicht in jedem Fall eintritt, sondern eine Möglichkeit ist, einzutreten sozusagen. Und er definiert das hier so, dass das Gebot ist, sich mit der Sache selbst zu befassen, um eben es im Bedarfsfall anwenden zu können. Verstehe dies von mir jedes Mal, wenn ich eine Vorschrift aufzähle von den Vorschriften, für die es keinen notwendigen Befehl zu irgendeiner Tätigkeit gibt, also wie zum Beispiel das Sedermahl an Pessach zu halten, sondern das Gebot ist, das uns befohlen ist, uns mit dieser Vorschrift und dieser Angelegenheit zu befassen. Jedoch, dass der Ehemann und der Vater das Gelübde brechen, ergibt sich bereits aus der Schrift. Und aus der Überlieferung, also da kommt die mündliche Tora rein, und aus der Überlieferung kommt, dass ein Weiser ebenfalls das Gelübde löst und ebenso den Schwur. Und der Hinweis darauf liegt darin, dass es heißt, soll er, also der Mann, sein Wort nicht profanieren. Er profaniert es nicht, aber andere profanieren es ihm. Und es gilt, dass es keinen Beweis dafür aus der Schrift gibt. Und sie, das heißt die Rabbinen, sagen im babylonischen Talmud, in dem Traktat Chagigah, das Lösen von Gelübden schwebt in der Luft. Und es gibt nichts, worauf man es stützen kann, sondern dies ist reine Überlieferung. Sind ja diese Fälle, die wir auch schon gesehen haben, von der mündlichen Tora, wo die manchmal ganz anders sein kann, als das, was man annehmen würde, wie der Bibeltext ist. Und wir auch sagen, die mündliche Tora hat ihre eigene Autorität. Und es gibt eben das, was Überlieferung ist. Und man muss dafür auch keinen wirklichen Beweis auf der Schrift haben. Und andererseits sagen sie aber zumindest, dass der Ehemann und der Vater die Gelübde der Frau brechen können. Da steht ja da. Und man könnte fast sagen, dieser Präzedenzfall der Frau wird hier genommen, um es eben auch auf die Männer zu übertragen und auch denen die Möglichkeit zu geben, ihre Gelübde loszuwerden. Und de facto der Mishnah-Traktat und der Talmud-Traktat Nedarim, die Gelübde, befassen sich hauptsächlich damit, wie man eben ein Gelübde lösen kann. Und von daher sieht man da ganz andere Präferenzen. Und das wird auch nochmal sehr deutlich in einem Kommentar, den ich diesmal zum ersten Mal anführe. Kli Yakar ist eigentlich ein relativ bekannter Kommentar, und der ist wirklich ganz klar in seiner eigentlich Ablehnung der Gelübde. Und also er fängt eben an mit dem Vers, wo das Thema anfängt, wenn jemand ihm ein Gelübde ablegt. Also dieses jemand ist das Wort Ish, was ja sowohl Mensch als auch Mann sein kann. Und man könnte eben genauso gut sagen, also erst wird von dem Ish und nachher von der Isha, der Frau, gesprochen. Aber er sieht das hier ganz anders, wie dieses Wort Ish zu verstehen ist. Es gibt zwei Arten von Gelübden. Denn wer im Zorn ein Gelübde ablegt, sich irgendetwas zu verbieten, gelobt nicht ihn. Und gerade ein Mensch, der ein Gelübde ablegt, wenn er ein Mensch ist, der in ruhiger Überlegung handelt, ist er einer, der ihm ein Gelübde ablegt. Aber wer im Zorn ein Gelübde ablegt, ist kein Mensch, sondern kommt dem Tier gleich, da der Zorn im Schoß der Törichten ruht, wie Kohelet sagt. Und unsere Lehrer seligen Andenkens missbilligten den Gelobenden und sagten, dass ein Gelobender wie jemand ist, der einen Altar baut. Und die Altäre sind ja nach dem Bau des Altars in Jerusalem, des Tempels, ist jeder andere Altar unrechtmäßig. Und wer ein Gelübde erfüllt, wie jemand, der auf ihm opfert. Also nur im Götzendienst ein Gelübde zu leisten. Und eine Art Beweis für ihre Worte ist, wie Rashi ausgelegt hat, hier heißt es eben am Anfang von unserem Thema, dies ist die Angelegenheit. Und beim Schlachten außerhalb des Lagers, was wir in Levitikus 17 hatten, heißt es, und was eben auch verboten ist, heißt es, dies ist die Angelegenheit. Und von daher wird das also gleichgezogen. Und der Grund dafür ist, dass die Tora die eigentliche Absicht des Gelobenden begriffen hat. Denn er verbietet sich etwas, das allen erlaubt ist, und sicher brachte ihn seine Überheblichkeit dazu, dass er sich von der ganzen Gemeinschaft absondert und sich aus der Allgemeinheit herausgenommen hat. Und sicher ist seine Absicht, dass er als Frommer und Ausgesonderter angesehen werden will. Man kann auch sagen, dass sich dies von dem, der im Zorn gelobt, beweisen lässt, denn in seinem Zorn ging es ihm sicher nicht um Überheblichkeit. Und man muss unterscheiden zwischen dem, der in ruhiger Überlegung ein Gelübde ablegt, und dem, der es im Zorn tut. Und woher weiß man also, ob ein bestimmter Gelobender dem Erbauer eines Altares gleicht oder nicht? Wenn er im Zorn gelobt hat, gleicht er sicher nicht dem Erbauer eines Altares. Darüber sagten die Weisen, und wer es erfüllt, ist wie einer, der auf ihn geopfert hat. Es wurde ein deutliches Zeichen dafür gegeben, denn alles, was der Mensch im Zorn tut, wird er wahrscheinlich bereuen. Wenn sich sein Zorn legt und es nicht erfüllen, sondern zum Weisen gehen, dass er es ihm löse. Daher gilt, wenn er ein Gelübde abgelegt hat und es nicht erfüllt, sondern um seine Lösung bittet, hat er sicher im Zorn gelobt und bereut es. Und dann gleicht er nicht jemandem, der einen Altar gebaut hat. Wie unsere Lehrer seligen Angedenkens sagten, von Gott, wird es ja im Psalm gesagt, wie ich in meinem Zorn geschworen habe, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Und ich habe davon abgesehen, als ich mein Wutschnauben und mein Zorn legte. Aber wer es erfüllt, es nicht bereut und nicht um seine Lösung bittet, bei dem beweist das Ende, also sein schlussendliches Handeln, dass er in ruhiger Überlegung gelobt hat. Und die Tora hat ihn in Verdacht, dass seine Überheblichkeit ihn zu dieser Eigenschaft gebracht hat. Dass er sich auf die andere Seite gebracht hat, daher gleicht er jemandem, der auf dem Altar geopfert hat. Denn die Erfüllung ist die Ausführung seiner Absicht, wie das Opfer das Ziel des Altarbaus ist. Und dies ist die Folgerung, die der Talmud zieht. Schmuel sagte, jeder, der ein Gelübde ablegt, wird Frevler genannt. Wieso wird er so genannt? Wie es heißt, wo es auch nochmal in Deuteronomium 23 um die Gelübde geht, wenn du dich der Gelübde enthältst, also überhaupt nicht gelobst, wird keine Sünde auf dich kommen. Also man geht auf Nummer sicher, denn wenn man ein Gelübde ablegt, muss man es ja erfüllen. Dies ist es, was hier gesagt wird. Wenn jemand ihm ein Gelübde ablegt, wenn er bei seinem Gelübde ein Mensch ist, sein Denken klar ist und er es aus ruhiger Überlegung gelobt. Über diesen wird gesagt, dem Ausspruch seines Mundes nach tue er. Und er wird es nicht am Schluss bereuen. Aber wer aus Zorn gelobt, hat gesprochen und wird es nicht tun. Denn er wird schließlich, wenn sein Zorn sich gelegt hat, um Lösung bitten. Und es heißt, ihm ein Gelübde abgelegt, abgesehen von dem, der aus Überheblichkeit gelobt hat, sich einen eigenen Altar zu bauen. Also eigentlich werden hier drei unterschiedliche Arten von Gelübden gesehen. Der eine ist jemand, der im Zorn gelobt, und das gilt eigentlich als, das ist eigentlich klar, dass er das, sobald sich sein Zorn gelegt hat, wird er das Gelübde bereuen und kein Interesse haben, es durchzuführen. Und kann dann eben auch zum Weisen gehen, der auch eben gerade, das ist eigentlich eine der Bedingungen, wie man ein Gelübde lösen kann, dass derjenige sagt, wenn ich richtig über die Folgen nachgedacht hätte, hätte ich nicht gelobt. Das ist sozusagen die Argumentation. Und in gewisser Weise könnte man sagen, das ist nach dem Kliyakar hier in Ordnung. Also natürlich wäre es besser gewesen, wenn er gar nicht erst zornig geworden wäre, aber man kann auf die Weise sich von dem Gelübde befreien. Und wenn jemand sozusagen weiß, was er tut und bewusst ein Gelübde ablegt, ist erstmal der Verdacht da, dass er das aus Überheblichkeit tut. Und gerade, dass er sich eben das Gelübde nicht lösen will, ist eigentlich der Beweis dafür, dass er es ernst gemeint hat. Und es mag dann auch die geben, die wirklich das um Gottes Willen getan haben, aber es ist immer der schwere Verdacht dabei, dass man es eigentlich getan hat, um sich groß rauszustellen, dass ich besonders asketisch bin und auf etwas verzichte. Und das wird hier eben auch sehr schwierig gesehen. Ja, also soweit unsere Texte zu den Gelübden. Sind da Anmerkungen? Ich bin nicht sicher, ob ich alle sehen kann, also von daher dann bitte einfach reinreden.
Ja. Ich habe, ja. War Frau Kerstin früher schnellere
Sicht? Ich kann selber nichts tun, fangen Sie jetzt einfach mal an, Herr Schmidt.
Okay. Naja, ich habe mich die ganze Zeit über, was wird hier genau mit Zorn gemeint? Ist das jemand, die wirklich in einer Rage was tut, wenn er nicht weiß, wenn du mal in Rage bist und nicht weißt, was du tust?
Das ist also, der Gedanke, der dazu führt, dass man der Zorn als eine Eigenschaft, in der man eben nicht mehr klar denkt und sich zu Sachen verpflichtet, zu denen man sich nicht verpflichten würde, wenn man klar denken würde.
Ja, ja, gut, aber es gibt auch mal, dass man ein bisschen zornig oder wütig ist und eigentlich auch, wenn man recht hat und sein, weil Weil es, das habe ich ja auch mal so erlebt, dass ich in der Tat, ich kann auch gut ausrutschen, aber dass ich danach auch gedacht habe, ja, aber das wurde mir auch gesagt, dass ich recht hatte. Also da kann man auch zornig oder wütig werden, aber das, ich war dann nicht außer mich, sozusagen.
Also die Frage, ob man mit Recht oder mit Unrecht zürnt, kommt hier eigentlich gar nicht. Und es ist ja auch eigentlich nur der Fall von Zorn, wo der Zorn jemanden dazu bringt, ein Gelübde abzulegen, sozusagen. Das ist der spezifische Fall, der hier kommt.
Ja. Gut, danke.
Ja, wer hatte sich...
Ja, meine Frage wäre, das bezieht sich nochmal auf Seite 1. Ab wann Minderjährige also eigentlich ja volljährig quasi sind, da sind ja so die Daten so mit 12,5, 11 etc. etc. Mir geht es allerdings eigentlich um den letzten Satz bei den Anmerkungen. Allerdings gehen die Rabbinen von der Realität aus, weil eine Frau spätestens mit Eintritt der Mündigkeit verheiratet wird und somit direkt von der Autorität des Vaters in die des Ehemannes übergeht. Meine Frage ist, spielt die Mutter, die leibliche Mutter, oder spielen die Mütter da gar keine Rolle? Gut, das ist im Altertum, ne? Aber...
Also in dem Moment, wo eine Frau schon mündig ist, kann nur sie selber sich verheiraten. Also da hat auch ihr Vater nichts mehr zu sagen, also wenn sie 12,5 alt ist. Aber vorher ist der Vater derjenige, der das Recht hat, seine Tochter zu verheiraten. Und sie könnte dann, ich glaube, wenn sie dann nachher, wenn sie schon verheiratet worden ist, eben auf Entscheidung ihres Vaters, kann sie sich nachher natürlich noch scheiden lassen unter Umständen, aber sie, solange sie noch nicht 12,5 Jahre alt ist, hat der Vater das Recht, und für den Fall, dass der Vater nicht da ist, dass er verstorben ist, würde die Mutter nicht an die Stelle treten. Und soweit ich mich erinnere, auch nicht der Bruder. Es ist wirklich nur das Recht des Vaters. Und wenn der Vater nicht vorhanden ist, dann kann sie eben nicht verheiratet werden in diesem Alter. Und es ist natürlich heute absolut irrelevant geworden. Also selbst die ultraorthodoxesten Juden kämen nicht mehr auf die Idee, ein Mädchen im Alter von 12 Jahren zu verheiraten. Also in dem Sinne ist das, aber das ist wirklich die Realität, wo man einfach merkt, davon gehen die Rabbinen aus, weil sie eben, sie sprechen normalerweise eben nur von einer Frau, die, oder eigentlich einem Mädchen, das eben im Vaterhaus oder im Haus ihres Mannes ist. Also diese, obwohl natürlich theoretisch auch in der rabbinischen Zeit die Option war, dass eine Frau eben mit 12,5 Jahren noch nicht verheiratet war und wahrscheinlich auch nicht völlig theoretisch war, sondern es auch gegeben hat. Aber behandelt werden eigentlich immer mehr die Optionen, wo sie noch unter der Autorität des Vaters steht. So nach dem Motto, es ist am besten so, weil das 12 Jahre, dass sie dann als Mädchen und nicht mehr als Minderjährige gilt, das wird mit der Geschlechtsreife begründet. Und irgendwie, und das gilt ja nicht genauso gut dann auch für die Männer, man ist der Meinung, wenn sie denn geschlechtsreif sind, besser sie sofort zu verheiraten, und damit sozusagen der Geschlechtstrieb sich nicht ungeordnet auslebt.
Ja, danke.
Im Teil 1 wird hier die Worte Gelübde und Schwur in einem Atemzug genannt. Was ist der Unterschied? Und die zweite Frage ist, vor wem wird dann überhaupt ein Gelübde abgelegt? Weil es fiel ja auch der Ausdruck hier, man kann es geheim halten.
Das Gelübde wird nur vor Gott abgelegt. Also da gibt es genaue Regeln, also man muss es schon aussprechen. Man kann es nicht einfach sozusagen im Herzen sich überlegen, aber es ist etwas, was man zwischen sich und Gott abmacht. Da braucht man keine Zeugen für.
Also würde ich es als Frau niemals aussprechen. Ja. Weil sonst die Gefahr besteht, dass ich es gecancelt kriege.
Das Problem ist, also theoretisch wäre das eine Möglichkeit, nur normalerweise sind, also gerade diese Gelübde sind normalerweise eben Enthaltungsgelübde, dass man sehen sich verpflichtet, irgendwas nicht zu essen oder vielleicht nicht mehr zu duschen oder sonst was. Und sozusagen die praktische Möglichkeit, das geheim zu halten im Eheleben, wenn man dann plötzlich was, was man immer gegessen hat, nicht mehr isst, ist wahrscheinlich nicht so realistisch. Also theoretisch wäre das möglich, aber diese besondere Art der Gelübde, die eben Gelübde sind, sich etwas zu verbieten, das sind normalerweise Dinge, die irgendwann, wo der Ehemann oder der Vater es irgendwann merken wird. Und dann, wenn sie dann nicht ihr Gelübde brechen will, bleibt ja nichts anderes zu sagen, übrig als das zu sagen.
Es ist unwahrscheinlich, dass dann der Vater oder der Ehemann sagt, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
Also ich glaube, einer der Gründe gerade beim Ehemann ist, also eben eine Frau könnte ein Gelübde ablegen, dass sie ihren Körper nicht mehr pflegen will, dass sie nicht schön aussehen will. Und da würde man sozusagen auch wohl aus Mitleid um den Mann willen sagen, der hat das Recht, sie daran zu hindern, solche Gelübde zu brechen, die sie auch für ihn weniger attraktiv machen. Ich denke, dieser Gedanke steht da sicher auch hinter.
Und Schwur nochmal?
Das sind unterschiedliche Formulierungen. Das letzte, also die Verpflichtung läuft aufs Gleiche hinaus und muss auch auf die gleiche Art gelöst werden. Das Gelübde ist im Grunde genommen auf einen Gegenstand gerichtet, also dass man sagt, das und das esse ich nicht. Und der Schwur ist auf die Person selber gelegt. Aber schließlich und endlich kommt es auch selber raus.
Die Hanna hat ein Gelübde abgelegt, dass ihr Sohn zum Nasir wird, wenn sie einen Sohn bekommt. Also ging es nicht um so lapidare Sachen wie Essen. Ne?
Nein, das ist nicht die Kategorie von den Gelübden, um die es hier geht, sich von etwas zu enthalten, sondern das Gelübde von Hanna ist eigentlich eher ein Gelübde, etwas zu versprechen. Wenn Gott mir einen Wunsch erfüllt oder wenn mir ein Wunsch erfüllt wird, wer will wissen, ob es Gott ist oder was auch immer, dann tue ich das und das. Das ist nochmal eine andere Kategorie von Gelübden. Oder es ist ja auch die schreckliche Geschichte im Buch der Richter, wo Jiftach das Gelübde leistet, um den Krieg zu gewinnen. Der Erste, wer aus der Tür meines Hauses rauskommt, wird geopfert werden und das ist seine Tochter. Und da gibt es eine riesige Diskussion auch, warum hat er sich für das Gelübde nicht lösen lassen. Und stattdessen seine Tochter offensichtlich ja geopfert. Das wäre auch so ein Gelübde, eben Gott etwas zu versprechen, um etwas von ihm zu bekommen. Das ist nicht die Art von Gelübde. Aber für die Geld auch, manchmal um dieselben Möglichkeiten, sie zu lösen, gelten auch. Aber das ist nicht das, wo es im engen Sinne hier drum geht.
Und wann schwöre ich? Freiwillig also? Nicht vor Gericht irgendwie?
Nein, das ist vor Gott schwören, eben etwas Bestimmtes nicht zu tun. Das ist nicht der Schwur, den man vor Gericht als Zeuge schwören muss, der ist etwas, wo man sich eigentlich nicht entscheiden kann. Wenn man Zeuge ist dann ist man verpflichtet, das zu tun.
Also ist Schwur und Gelübde synonym?
Es kommt aus selber raus, aber da müsste ich genauer in der Formulierung nochmal nachgucken. Das eine ist, es ist auf den Gegenstand, dessen man sich enthält, konzentriert, während das andere auf die Person konzentriert ist. So wird der Unterschied erklärt.
Wir sind hier auf dünnem Eis, weil Gott schwört auch. Das meine ich.
Ja, nein, da ist ja auch interessanterweise hat Kliyakara ja auch dieses Beispiel von dem Psalm 95, wo es heißt, über Gott, wie ich in meinem Zorn geschworen habe. Sie sollen nicht zu meiner Ruhe, also nicht in mein Land kommen. Und da heißt es eigentlich, nachdem Gott sich beruhigt hat, hat er sich seinen eigenen Schwur offensichtlich auch gelöst, denn sie sind ja ins Land gekommen.
Auf wem hat er geschworen?
Gott kann nur sich selber schwören. Wenn Sie eine Sekunde warten, ich hatte das nachgeguckt in einer, muss ich nur das Buch nochmal gerade rausholen, dann gucke ich das nochmal genau nach mit dem Schwur und dem Unterschied zwischen Schwur und.
Weil wir haben ja auch im römischen Recht dieses sogenannte Pater Potestas. Das heißt also, solange der Sohn noch in der Familie, also beim Vater wohnt, hat der Vater das absolute Recht. Er kann ihn verkaufen, er kann sonst was mit ihm machen. Er hat die absolute Macht über ihn.
Ja, ja, also für gewisse Dinge gilt das auch. Wir hatten ja auch schon die Sache mit der hebräischen Sklavin. Also ein Mann kann auch seine Tochter als Sklavin verkaufen.
Ja. Ja.
Die Möglichkeiten gibt es. Also der Unterschied zwischen den Gelübden und dem Eid ist, der Schwur ist etwas, wo eine Person schwört, dass sie etwas Gewisses nicht tun wird. Also zum Beispiel als Zitat wird hier gebracht, ich schwöre, dass ich diesen Laib Brot nicht essen werde. Und sozusagen die Betonung liegt hier auf dem, dass ich es nicht essen werde. Während, wenn man es als Gelübde formuliert, würde das selber heißen, dieser Laib Brot ist mir verboten als Gelübde. Also es ist im Grunde genommen eine sprachliche Variante sozusagen und kommt letztlich aufs Gleiche raus und es gelten dann auch die gleichen Regelungen für die Lösung. Aber das eine bezieht sich eben, dass ich es mir verboten habe und umgekehrt ist es eben so, dass der Gegenstand zum Verbotenen wird. Das ist das klassische Gelübde.
Das ist wirklich eine Spitzfindigkeit.
Genau. Ich hatte mir das durchgelesen und habe dann gedacht, eigentlich ist das für unsere Zwecke nicht so interessant. Habe ich das nicht genommen, aber was
ich gefragt habe. Lass uns ruhig synonym nehmen. Wir nehmen es ruhig synonym.
Für unsere Zwecke können wir es in gewisser Weise synonym stehen lassen.
Okay, danke.
Gut, noch was zu den Gelübden oder können wir weitergehen? Gut, dann können wir.
Nur einen Moment. Ich habe zu gut abgewartet.
Ich kann nur zwei Personen sehen, deswegen.
Also, macht ja nichts. Noch eine kurze Anmerkung. Mir ist diese Situation, die hier bei meinem Mutter, das war es, glaube ich, mir ist das immer noch nicht so ganz plausibel mit dem Zorn. Also wenn ich da so an unsere lange christliche Kirchengeschichte dann denke, da spielt das Gelübde ja auch eine sehr große Rolle. Von den, ich sage mal, temporären angefangen bis hin zu ewigen Gelübden, die abgelegt werden. Wir haben evangelischerseits ja einen ganz Prominenten, dessen Geschichte maßgeblich mit einem Gelübde anfing, dass er aber eben tat in einer Angstsituation, nicht? Also unter Anrufung einer Heiligen, der Heiligen Anna, und hilf mir, für den Fall, das will ich ein Mönch werden. Ich spreche von Martin Luther. Und der dann ja seinerseits später eine große Kritik der Gelübde auch geführt hat, weil dahinter der Gedanke steht, mit Gott zu handeln. Das war die Befürchtung. Ja, also, und das ist mir auch immer so wie mit die einleuchtendste Situation. Also ich gelobe etwas zu tun oder auf etwas zu verzichten, wie auch immer, mit der Hoffnung, dass Gott seinen Segen dazu gibt und das Ganze gut ausgehen lässt für mich in irgendeiner Art und Weise. Oder umgekehrt vielleicht auch aus Dankbarkeit heraus, weil eben das geschehen ist und dann ein Gelübde abgelegt wird. Also lange Rede, kurzer Sinn, diese Zornsituation, die ist mir noch gar nicht so klar geworden. Wie habe ich mir das vorzustellen?
Ich glaube, der Hintergrund ist zunächst mal, dass die Rabbinen ein riesiges Problem mit den Gelübden haben. Und da sieht man wieder, wie hier in der Tora scheint es ja völlig normal. Leute legen Gelübde ab und dass ein Mann seine Gelübde loswerden kann, ist im Wortlaut des biblischen Textes gar nicht so naheliegend. Und offensichtlich kommt hier aber ein Gedanke rein, dass das nicht so eine gute Idee ist. Und da können Sie zumindest den Text, der auch zitiert wurde, aus Deuteronomium nehmen, wo es eben heißt, wenn du dich der Gelübde enthältst, wird keine Sünde auf dich kommen. Also irgendwie auch die Angst zu haben, wenn jemand ein Gelübde ablegt, aber vielleicht wird das nachher nicht erfüllen. Und das ist natürlich schlimmer, als gar nicht gelobt zu haben. Das ist sicher, was im Hintergrund steht. Und jetzt sozusagen zu sehen, was bringt jemanden dazu, ein Gelübde zu haben? Und da haben wir eben einerseits zu sagen, Das kann aus einer ungewollten, vielleicht ist der Zorn ja auch nur ein Beispiel für eine Gefühlsäußerung. Also worum es ihm hier geht, ist zu sagen, man begreift eigentlich nicht, was man wirklich tut. Man tut das aus einer spontanen, er könnte wahrscheinlich genau sagen, aus einer tiefen Trauer oder Verzweiflung heraus oder aus dem weil ich überglücklich bin. Wäre vielleicht, ich bin gar nicht mal so sicher, ob es auf den Zorn spezifisch ankommt, sondern als etwas, was ein Gegensatz von einem in Ruhe überlegenen Menschen ist. Darum geht es so. Ja, im Affekt. Das wäre vielleicht eine ganz gute Zusammenfassung dafür. Und weil das dann nämlich auch eben, das ist einer der, sozusagen, könnte man sagen, leichtesten Möglichkeiten, dann auch ein Gelübde zu lösen. Also das heißt, der Weise, der Rabbiner, zu dem man dann geht, um das Gelübde lösen zu lassen, der wird eben fragen, als sie das Gelübde abgelegt haben, haben sie sich überlegt, dass das und das passieren würde. Und wenn er dann eben sagt, nein, ich habe überhaupt nicht über die Folgen nachgedacht, weil ich so wütend war oder weil ich so erregt war, dann ist das schon ein Grund, das Gelübde lösen zu können. Ich denke, da dieser Gedanke rein. Und in allem steht eben die Skepsis dahinter, dass es eigentlich keine gute Idee ist, Gelübde zu leisten. Und da eben auch nochmal der Gedanke kommt, vielleicht tut man das auch, um sich als besonders fromm hinzustellen. Und es gibt ja auch, also die Askese im Judentum ist also es gibt schon mal auch mal wieder Seitengruppen, die das ja machen, aber grundsätzlich sagt man, was nicht sowieso schon verboten ist, also es gibt ja Dinge, die man nicht essen darf, von der Tora her, aber sozusagen alles, was die Tora erlaubt hat, warum soll man sich was verbieten, was Gott erlaubt hat? Das wird eigentlich gar nicht. Wir hatten ja auch in unserem einen Abschnitt, wo wir auch die Sota, die des Ehebruchs verdächtige Frau hatten, da kam ja danach auch der Nazir, der sich enthält von Wein zum Beispiel. Das ist ein Gelübde, ist auch ein Gelübde, ist eine Form von Gelübde. Eben für eine bestimmte Zeit auf Wein und auch auf Schneiden von Haar zu verzichten. Und der muss ja auch am Schluss ein Sündopfer darbringen. Und da sagen die Rabbinen auch, weil er eigentlich eine Sünde tut. Denn warum enthält er sich des Weins? Der Wein ist erlaubt. Da ist eine ganz tiefe Skepsis von übertriebener Askese eigentlich da.
Ja, das ist ein hochinteressantes Thema. Es wird zu weit führen, aber vielleicht auch nochmal. Bei Luther kann man das im Übrigen auch so prototypisch ganz schön sehen. Als er das Gelübde abgelegt hat, gab es erst eine Diskussion vor dem Eintritt ins Kloster. Es wäre ihm durchaus möglich gewesen, aus ähnlichen Gründen das Gelübde nicht einzulösen, weil es eben auch in einer Notsituation ausgesprochen war. Die andere Seite ist, also hätte jemand diese, ich sage das jetzt mal, die Pater Potestas gehabt, der Vater wäre der Erste gewesen, der ihn daran gehindert hätte. Also sind wir alle Male froh, dass der Sohn den Konflikt mit dem Vater auf sich genommen hat. Und das kann man ja verallgemeinern auch dahin, es ist ja nicht nur ein Hervortun, sondern jemand, sage ich mal, der sich mit einem Gelübde, einem Versprechen, der grenzt sich auch ein Stück weit aus. Es ist auch die Gemeinschaft, sage ich mal, die natürlich dann auch gerne anfängt, das in Frage zu stellen.
Ja, also da sieht man, dass die Rabbinen mit solchen, könnte man sagen, individuellen Frömmigkeitsformen nicht so ganz glücklich sind.
Ja, gut. Okay.
Ja, dann danach kommen wir zu dem Krieg gegen die Midianiter, ein ganz schwieriger Text. Also Gott sagt ja eigentlich in Anführungsstrichen nur zu Mose, nimm Rache an den Midianitern. Und Mose schickt dann unter auf der Führung des Pinchas die Leute aus, gegen die Midianiter zu kämpfen. Die töten alle Männer, brennen die Städte nieder, töten die Könige der Midianiter, nehmen Beute, sowohl Dinge als auch die Frauen und die Kinder. Und als sie zurückkommen ins Lager, wird Mose wütend, dass sie nicht auch die Frauen getötet haben. Denn er sagt ja, die Frauen waren ja die, die euch zum Götzendienst verführt haben, und verlangt also jede Frau, die schon alt genug war, Geschlechtsverkehr zu haben, zu töten, und auch die männlichen Kinder. Also eine sehr schwierige Geschichte, und ich denke, man kann hier wirklich, was vielleicht es ein Stück einfacher machen kann, sagen, es ist Mose, der es sagt, es ist nicht Gott, der es gesagt hat. Es ist auch so eine klassische Geschichte, wo man nochmal genau gucken sollte, wer befiehlt hier was. Und wir treffen auch nochmal Biliam zum letzten Mal an, denn es heißt, dass eben während des Kampfes gegen die Midianiter auch Biliam getötet wird. Und es ist eben dieser eine Vers, der uns eigentlich jetzt erst im Rückblick klar macht, warum es so viele negative Interpretationen über Biliam gibt. weil es nämlich, das ist ja schon am Anfang von dem Text von der Chaima Leibowitz, da heißt in 31,16, denn diese, eben die midianitischen Frauen, veranlassten die Israeliten auf das Wort Bileams hin zum Treuebruch an ihm in der Sache Peors. Und es gab eine Plage in seiner Gemeinde. Also was in dem ursprünglichen Text von der Bileam-Geschichte haben wir ja gesehen, also da haben wir erst Bileam, der eben seine Segenssprüche ausspricht und dann sich verabschiedet. Und danach kommt die Geschichte, dass sie anfangen, Beziehungen mit den Frauen, den Moabiterinnen und den Midianiterinnen zu haben und dem Baal Peor dienen. Und an der Stelle ist eigentlich überhaupt keine Verbindung zwischen den Geschichten, abgesehen davon, dass die eine nach der anderen kommt. Und genau auf diese Thematik geht hier Nechama Leibowitz ein, wo sie nämlich schreibt, bis jetzt haben wir nicht gehört, dass die Tat, von der wir am Ende des Wochenabschnitts Balak gelesen haben, auf das Wort Bileams hingeschah. Das heißt, dass er der Initiator war und er es war, der Balak und den großen Moabs diesen Rat gab. Wir sahen auch, was Israel getan hat. Und das Volk begann, zu den Töchtern Moabs hinzuhuren. Wir sahen dort sein Zornschnauben über Israel wegen der Tat, die sie getan hatten. Zu Beginn des Wochenabschnitts Pinchas haben wir gehört, wie Israel befohlen wurde, die Midianiter zu bedrängen, wegen der Sache Peors. Aber weder an der einen noch an der anderen Stelle wurde der Anteil Bileams an all dem erwähnt. Chadal erklärt, der italienische Ausleger aus dem 19. Jahrhundert, auf das Wort Bileams hin, als Bileam von Balak wegging, um in sein Land zurückzukehren, ging er durch Midian und hörte dort, dass die Israeliten begonnen hatten, zu den Töchtern Moabs hin zu huren und sich infolgedessen vor ihren Göttern niederwarfen. Da begriff er, dass dies der einzige geeignete Weg ist, Israel zu schwächen, und gab den Midianitern den Rat, ihre vornehmen Töchter dorthin zu schicken, um die Israeliten zu verführen und sie aufzuhetzen, ihren Göttern, damit der Gott Israel sie verlassen. Und Chadal geht ja auch auf dieses Problem ein, dass wir ja nicht immer durcheinander von den Moabiterinnen und den Midianiterinnen hören und dass auch nicht bis ins Letzte klar ist, wieso die beiden zusammen auftreten. Also er versucht das so als ein Hintereinander zu erklären. Aber auch nach den Worten Chadals bleibt die Schwierigkeit bestehen, warum die Tora den Anteil Bileams und sein Aufhetzen nicht erwähnte, als sie von dem bösen Vorhaben Midians sprach. Diese Methode der Tora, das Frühere später zu erwähnen, Einzelheiten an ihrer chronologischen Stelle wegzulassen und sie an einer späteren Stelle zu ergänzen, nahmen bereits unsere weisen seligen Angedenkens wahr. Die Worte der Tora sind arm an ihrer Stelle und reich an einer anderen Stelle. Es seien noch zwei von vielen Stellen angeführt, an denen die Tora diesen Weg beschreitet. Die eine in Genesis 31 und die andere, das habe ich gekürzt nachher, in 1 Samuel 28. An der ersten Stelle hören wir unseren Vater Jakob davon erzählen, wie er hingebungsvoll und treu für Laban gearbeitet hat, bei Tag und bei Nacht, wie Laban ihn ausgenutzt, immer wieder übervorteilt, getäuscht und seinen Lohn 10-mal geändert hat. Aber das ist das, was eben Jakob erst Laban vorwirft, als er schon von ihm geflohen ist. Aber wann und bei welcher Gelegenheit wurde das erzählt? Nicht in Kapitel 29, auch nicht in Kapitel 30, wo die Schrift vom Leben Jakobs im Haus Labans und von den Einzelheiten seiner Arbeit spricht, sondern erst nach der Flucht Jakobs, als Laban ihn eingeholt hat, die beiden in Streit geraten und Jakob wütend wird. Erst dann bricht es aus ihm heraus und er sagt Laban und auch uns, den Lesern, zum ersten Mal alles, was ihm geschehen ist. Bereits Ramban bemerkte zum ersten Mal zu Genesis 31,7 als Erklärung zu diesem literarischen Phänomen, eben zu dem Vers, und euer Vater hat mich getäuscht und meinen Lohn geändert, das war die Wahrheit, auch wenn die Schrift es nicht von Anfang an berichtet hat. Und ebenso sagte er, und er hat meinen Lohn 10-mal geändert. Und so ist es an vielen Stellen in der Tora. Ebenso gibt uns Ramban zu Genesis 42, 21 ein Prinzip hinsichtlich dieses literarischen Phänomens. Es ist die Art der Schrift, an einer Stelle zu kürzen und dabei an anderer Stelle auszuweiten. Aber passt diese Erklärung überhaupt zur Lösung der Frage und muss nicht immer noch erklärt werden, warum die Tora an einer Stelle gekürzt und an einer anderen Stelle ausgeweitet hat? Warum deckte uns die Tora das Böse in Bileams eigenem Tun, sein Aufhetzen, nicht im Wochenabschnitt Balak auf, bevor sie von der Sünde der Israeliten, die sich in seiner Verderbnis verfingen, erzählt? Es scheint, dass die Tora uns damit eine große Lektion und moralische Schlussfolgerung lehren wollte. Auch wenn die Initiative von Bileam kam und er es war, der den Rat gab, die Töchter Midians in das Lager der Israeliten zu schicken, um ihren Augapfel, die Reinheit ihres Sexuallebens, zu schädigen. Auch wenn der Aufhetzer und Anstifter Bileam war, so waren die Israeliten doch die Schuldigen. Und das Volk begann, zu den Töchtern Moabs hin zu huren. An dieser Stelle erzählte die Tora nur von der Sünde der Israeliten und ihrer Bestrafung. Denn die Verantwortung für ein Tun liegt beim Täter und ist eine persönliche Verantwortung. Der Aufgehetzte ist davon nicht ausgenommen, weil der Aufhetzer ihn aufhetzte. Aber der Aufhetzer ist nicht von Strafe ausgenommen. Und daher wird da, wo von der Strafe Bileams berichtet wird, und Bileam ben Beor töteten sie mit dem Schwert, von seiner Sünde berichtet. Denn diese veranlassten die Israeliten auf das Wort Bileams hin, zum Treuebruch an ihm in der Sache Peors. Und es gab eine Plage in seiner Gemeinde. Ja, also hier haben wir nur noch mal die Erklärung, warum eben dieses negative Bileam-Bild kommt, eigentlich hier erst aus der Retrospektive, dass man das, was hier erwähnt wird, sozusagen auf die vorherige Geschichte bringt und das eigentlich die Basis für alle die negativen Interpretationen von Bileam ist. Sind da noch Nachfragen, Anmerkungen?
Ja, kann man nicht annehmen, dass es sich hier um verschiedene Erzählstränge handelt?
Das würde man natürlich in heutiger Exegese machen, aber das ist für die rabbinische Interpretation ist das keine akzeptable Lösung sozusagen. Man sieht den Text der Tora als einheitlichen Text und wenn diese Beziehung später gezogen wird, kann man sie sozusagen nicht ignorieren. Man könnte natürlich nach heutiger moderner Überlegung, man könnte dann versuchen, vielleicht das anzugehen. Ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht, wie man vielleicht damit umgehen könnte, um das zu entschärfen vielleicht. Dieser Vers in Numeri 31,16, sie veranlassten die Israeliten auf das Wort Bileams hin zum Treuebruch an ihm. Es ist ja kein wirklich eindeutiger Vers. Also man könnte vielleicht schon einige Wege finden und ich denke, es wäre immer noch wichtig, wir haben ja eigentlich gesehen, dass man Bileam an der Stelle, wo er eben wirklich erwähnt wird, durchaus es Wege gibt, ihn als eine eher positive Gestalt darzustellen und vielleicht auch als etwas zu versuchen zu interpretieren, was ihm später in die Schuhe geschoben wird oder so. Es wäre vielleicht ein Interpretationsweg, den man sich überlegen könnte, das zu machen, auch zu argumentieren, dass sich hier ein Widerspruch eigentlich zu dem Bild, was wir vorher gesehen haben, das könnte man versuchen.
Ja, aber wenn hier steht und sie töteten Bileam mit dem Schwert, also 31,8, dann sind es doch die Israelis.
Ja.
Die töten Bileam.
Ja.
Und Bileam wird ja nachher sehr hochgehoben, weil es wird ja eine Diskussion angestrengt, dass man also die sogenannte Prophezeiung von Bileam, hier es wird ein Stern kommen aus Jakob und so weiter, dass man das in das Schma Israel mit einsetzen wollte. Also eine höhere Ehre gibt es doch kaum. Das ist ein honoris causa.
Ja. Das haben wir ja diese beiden Seiten von Bileam gibt. Also es gibt die eine Interpretationslinie, die ihn eher negativ darstellt. Und das ist eigentlich eben der Vers, den wir hier haben, dass er der Initiator ist. Und es gibt die Interpretationslinie, die sich mehr auf den Inhalt seiner Worte beruft und ja auch sagt, dass er im Grunde genommen sagt, ich sage das, was Gott mir eingibt und bin keineswegs notwendigerweise darauf aus, die Leute zu verfluchen. Und da kann man dann natürlich ein positiveres Bild bekommen.
Ja.
Und,
weil Bilian findet ja auch den Weg ins Neue Testament. Er wird ja ich glaube, im ersten Korintherbrief wird er ja wirklich als Prophet bezeichnet.
Es gibt auch andere Stellen im Neuen Testament, wo dieses negative Bild auch aufgegriffen wird. Also auch da gibt es beides.
Ach so, beides. Hm.
Ja, wenn Sie einfach mal nach Konkordanz nachschauen, es gibt, es ist eine Stelle in der Offenbarung des Johannes, eine von den Briefen am Anfang. Moment, vielleicht finde ich die noch gerade schnell, die hatte ich letzte Woche nochmal angesehen. Auch da sieht man, dass es im Grunde genommen in beide Richtungen geht. Ja, das ist in Offenbarung 2, 14. Das ist der Brief an die Gemeinde in Pergamon. Und da ist es: Weniges aber habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis aufzurichten vor den Israeliten, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Also da was wir hier haben, übernommen hat. Und in dem Sinne ist auch die christliche Tradition, hat beide Richtungen. Einerseits ganz glücklich mit der Verheißung des Sterns, die man natürlich dann in den Stern in Matthäus-Evangelium nehmen kann, und andererseits auch das übernommen zu haben. Und das ist diese Spannung, die wir eigentlich oft, also auch bei Pinchas hatten wir ja gesehen, also es gibt eine Linie, die eigentlich seinen Eifer für Gott lobt, und andererseits zu sagen, nee, aber so spontan und einfach jemanden niederzustrecken geht auch nicht. Und in gewisser Weise bleibt diese Widersprüchlichkeit, und ich würde sagen, sie lässt uns die Freiheit, auch uns ein bisschen zu entscheiden, in welche Richtung wir gehen möchten, welche Linien uns sozusagen auch in der aktuellen Situation vielleicht wichtiger sind, und zu sagen, wir versuchen es eher dahin zu gehen. Und dann kann man natürlich versuchen, welche Möglichkeiten man noch sieht, die andere Richtung vielleicht ein Stück abzuschwächen auch. Also mich hat das sehr inspiriert, dass wir so intensiv uns mit Bileam befasst haben, einfach nochmal zu sehen, die unterschiedlichen Möglichkeiten. Und ich bin auch noch nicht fertig mit. Also da man einfach sehen, wie man auch mit solchen schwierigen Texten doch noch zu positiveren Sachen auch kommen kann. Das fand ich also sehr schön. Ne? Ja, jetzt haben wir noch einen Text, nochmal von einer Frage. Ja, Herr Schmidt?
Ja, ich hatte nur dann noch eine, bestimmt dieser Vers 31, 16. In einer Übersetzung finde ich ein Fragezeichen dahinten. Kann man das auch so lesen oder nicht?
Wie würden Sie es übersetzen wollen?
Nee, da steht ein Fragezeichen, als ob es eine Frage ist. Nein?
Ich sehe hier kein Fragezeichen im Moment.
Nee, aber das ist eine Übersetzung. Ob das Hebräisch eine Frage
Der Text, der hebräische Text ist nicht ganz einfach, aber die Grundaussage ist schon relativ klar, würde ich sagen. Man könnte vielleicht ein bisschen versuchen, noch tiefer in die unterschiedlichen sprachlichen Möglichkeiten im Hebräischen einzugehen, weil eben, was ist das Wort Bileams zum Treuebruch? Also sagen wir mal, zumindest steht nichts eindeutig in dem Text, dass es was mit der Hurerei zu tun hat. Das zum Beispiel ist was nicht drin steht, wörtlich. Also die hebräische Formulierung gibt eine gewisse Möglichkeit, vielleicht Dinge nochmal anders zu interpretieren, aber auf jeden Fall bringt sie Bileam mit dem Abfall an den Baal Peor zusammen. Das wird sich wahrscheinlich nicht anders auslegen lassen, ist mir im Moment mein Gefühl.
Ja, danke.
Ja, dann also nochmal zu der grundsätzlichen Frage überhaupt der Behandlung der Midianiter und der Midianiterinnen. Auch hier nochmal ein Text von einer Reformrabbinerin. Ich hatte nämlich dankenswerterweise, als ich jetzt in der Bibliothek war, ein Buch gefunden, das die Reformbewegung in Israel rausgegeben hat, mit eben Texten von Rabbinern und Rabbinerinnen jeweils zum Wochenabschnitt. Und von daher haben wir jetzt noch ein neues Buch, das uns in den nächsten Wochen noch ein bisschen begleiten kann auch. Ja, und hier geht es eben um ja, das Problem der Rache eigentlich. Der Wochenabschnitt Matot ist der vorletzte des Buches. Verpflichtet. Unter anderem befiehlt Gott Mose, an den Midianitern dafür Rache zu nehmen, dass sie die Heiligkeit der Israeliten verletzt haben. Am Ende des Wochenabschnitts Balak wird beschrieben, dass die Israeliten bei ihrem Aufenthalt in Schittim mit den Töchtern Moabs und Midians Hurerei trieben. Die schwere Sünde führte zu einer furchtbaren Plage, die erst aufgrund der Eifersuchtstat des Pinchas endete. Für Mose soll diese Rache die letzte Tat vor seinem Tod sein. Vielleicht eine Art Sühne für sein Zögern in jener Angelegenheit und den momentanen Verlust der Führerschaft und der Verantwortung, die zu einem ethischen Vakuum führten und die erschütternde Tat des Pinchas hervorbrachten. Auf Gottes Befehl an Mose, auch Gottes Befehl an Mose enthält den Gedanken, dass die Rache an Midian für ihn persönlich einen Kreis schließt und ihm ermöglichen wird, in relativer Gelassenheit zu sterben. Nimm die Rache der Israeliten an Midian, danach wirst du zu deinem Volk versammelt werden. Die Israeliten tun, wie Mose befohlen hat. Und unter der militärisch-religiösen Führung des Pinchas, den wir bereits kennen, als jemanden, den die Begeisterung des göttlichen Schwertes und das Feuer des Glaubenskampfes antreiben, ziehen sie zu einem mörderischen Feldzug in Midian aus. Sie töten alle Männer in Midian und deren Könige und nehmen die Frauen und Kinder gefangen, nicht ohne vorher ihr gesamtes Eigentum zu rauben und ihre Städte in Flammen aufgehen zu lassen. Aber Mose ist nicht zufrieden. Vielleicht ist dies der Weg, auf dem er die Sünden seiner Vergangenheit sühnen wollte. Und er ist bestürzt über die Stärke der Gewalttätigkeit, der er sich selbst nicht für fähig gehalten hatte. Vielleicht möchte er das Ende seines Lebens, das ihm mit Erfüllung dieser letzten Aufgabe vorausgesagt ist, noch etwas herauszögern. In jedem Fall zürnt er und verlangt vom Volk und von Pinchas, die Ausführung des Befehls zu vollenden. Wie ein Künstler, der das Gefäß, das er geschaffen hat, noch etwas schleift, bevor er es als fertiges Gefäß bezeichnen kann. Der Tod aller Männer, der Tod der Führung, die reiche Beute an Besitz und Menschen und das Niederbrennen der Städte reicht Mose nicht. Er verlangt, auch die Frauen und die männlichen Kinder zu töten. Im Vergleich der Worte Moses hier und jetzt tötet jedes Männliche unter den Kindern mit den Worten des Mannes, also Pharao, der ihn in seinem Haus großzog, jeden neugeborenen Knaben werft in den Nil, liegt ein scharfer und verletzender Klang von Kritik. Mose entdeckt am Ende seiner Tage, dass es leichter ist, aus Ägypten auszuziehen, als Ägypten aus ihm herauszuziehen. Zu Moses Befehl zum Völkermord an den Midianitern gibt es eine interessante Hinzufügung. Und ihr lagert außerhalb des Lagers 7 Tage lang. Jeder, der einen Menschen getötet hat und jeder, der einen Gefallenen berührt hat, sollen sich am 3. und am 7. Tag entsühnen, wie wir das eben gelernt haben mit dem der Asche der roten Kuh, dass die Sühne für Berührung mit einem Toten eben am 3. und am 7. Tag das Besprengen mit dieser Asche ist. Ihr und eure Gefangenen. Und jedes Kleid und jedes lederne Gerät, alles, was aus Ziegenfell gemacht ist und jedes hölzerne Gerät, sollt ihr entsühnen. Von diesem furchtbaren Massaker, so sagt Mose, muss man sich reinigen. Von dieser furchtbaren Grausamkeit kann man nicht in die Gemeinde zurückkehren, zu den Frauen und Kindern zu Hause, ohne einen Prozess der Reinigung und der Entsühnung durchzumachen. Vielleicht besteht doch Hoffnung für Mose und für uns. Und wir lernen, dass, auch wenn wir die Fehler unserer Eltern und Erzieher wiederholen, wir sie korrigieren können, wenigstens ein bisschen. Das ist es, was ich mich entscheide, von den Worten Moses zu lernen. Aber der Priester Elazar wählt eine andere Lektion. Der Priester Elazar wählt, genau wie ich, die Moral der Geschichte nach seinem persönlichen Geschmack. Und diesen hinterlässt er dem Volk Israel für alle Generationen. Und Elazar, der Priester, sagte zu den Männern der Armee, die zum Krieg gekommen waren, dies ist die Satzung der Tora, die er Mose befohlen hat. Aber das Gold, das Silber, das Kupfer, das Eisen, den Zinn und das Blei alles, was ins Feuer kommen kann, lasst durchs Feuer gehen. Dann wird es rein, aber durch das Reinigungswasser wird es entsühnt. Und alles, was nicht ins Feuer kommen kann, lasst durch das Wasser gehen. Die Satzung der Tora, die Elazar sich entscheidet, von der Tat zu lernen, hat nichts mit der Einschränkung der Rache zu tun, mit dem Gedanken der Kollektivstrafe, mit Begrenzungen, die der Gewalttätigkeit zu setzen sind, oder mit der Einsicht, dass man sich von Mord, auch wenn er auf gewissen Ebenen gerechtfertigt ist, reinigen muss. Die Satzung der Tora, die Elazar sich entscheidet, von der Tat zu lernen, befasst sich ausschließlich mit der Unreinheit und Reinheit von Geräten. Im folgenden Wochenabschnitt, der sich ja unserem hier jetzt anschließt in dieser Woche, dem Wochenabschnitt Mas'ei, der das Buch Numeri abschließt, wird den Israeliten befohlen,
ja. Ich habe eine halbe Tomate übrig gelassen.
Ja.
Ich bin fertig, ich habe alles.
Im folgenden Wochenabschnitt, dem Wochenabschnitt Mas'ei, der das Buch Numeri abschließt, wird den Israeliten befohlen, in ihrem Land Asylstätte für Mörder aus Versehen zu bauen. In diesem Rahmen erinnert Gott an die Pflicht, mutwillige Mörder zu töten. Denn es gibt keine Sühne für vergossenes Blut von Menschen, außer dem Vergießen des Blutes des Mörders. Zu diesen Versen bringt der halachische Midrash Sifrei zu Numeri seine Auslegung. Verunreinigt nicht das Land, in dem ihr wohnt. Also das ist der biblische Text. Die Schrift sagt, das Blutvergießen das Land verunreinigt und die Schechinah verschwinden lässt. Und wegen Blutvergießen wurde der Tempel zerstört. Das passt gerade jetzt auch in die liturgische Zeit, die wir uns verbinden, in der wir uns befinden, wo immer auch der Abschnitt gelesen wird, eben kurz vor dem 9. Av, dem Gedenktag der Tempelzerstörung. Um diese entschiedene Aussage zu illustrieren und zuzuspitzen, erzählt Sifrei eine Geschichte. Der Fall von zwei Priestern, die gleich schnell liefen und die Rampe zum Altar, hinaufstiegen, und der eine kam seinem Gefährten um 4 Ellen zuvor. Da nahm er ein Messer und stieß es ihm ins Herz. Da kam Rabbi Zadok, stand auf den Stufen der Halle und sagte: Hört mich, Brüder, Haus Israel. Es heißt, wenn ein Gefallener auf der Erde gefunden wird, kommt und lasst uns ausmessen, für wen das Kalb gebracht werden muss. Es wird gleich im Folgenden erklärt, was das bedeutet. Für den Tempel oder für die Vorhöfe. Da brach ganz Israel in Weinen aus. Danach kam der Vater des Kindes, also des getöteten Priesters, und sagte zu ihnen: Meine Brüder, ich bin eure Sühne. Mein Sohn zuckt noch, das heißt, es ist noch Leben in ihm, er ist noch nicht tot. Und das Messer ist nicht verunreinigt. Also wenn sie das Messer aus dem noch Zuckenden herausziehen, ist das Messer nicht verunreinigt. Dies, um dich zu lehren, dass die Unreinheit der Messer ihnen wichtiger war als das Blutvergießen. Jetzt die Erläuterung dazu. Die beiden Priester wollen Gott mit Intensität und aus Anhänglichkeit dienen. Und darum wetteifern sie miteinander, wer als Erster ankommt, um das Opfer darzubringen. Um im Wettlauf um die Gebote zu siegen, ermordet der eine den anderen mit einem Messer. Dieser Mord wird im Tempel verübt, neben dem Altar. Rabbi Zadok, die Stimme des Gewissens und der Ethik in dieser Geschichte, wendet sich an die anderen Priester und tadelt sie und auch Gott in schmerzlicher Zynik. Der Vers, den er in seiner Rede anführt, ist aus der Zeremonie des Kalbes, dem das Genick gebrochen wird, genommen. Diese Zeremonie wird durchgeführt, wenn ein Getöteter zwischen zwei Städten gefunden wird und man nicht weiß, wer ihn getötet hat. Es wird der Abstand zwischen dem Getöteten und jeder der beiden Städte gemessen, und die Ältesten der Stadt, der er näher ist, schlachten ein Kalb, waschen ihre blutbefleckten Hände in einem Fluss und rufen aus: Unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen und unsere Augen haben es nicht gesehen. Rabbi Zadok macht in seiner Rede klar, dass die beiden Städte, in diesem Fall der Tempel, das Allerheiligste, das Gottes ist, und die Vorhöfe sind, auf denen sich die Israeliten im Tempelbereich versammeln. Wer ist für diesen Mord verantwortlich, fragt Rabbi Zadok, Gott oder wir, die Menschen? Der Vater des getöteten Priesters hat eine klare Antwort. Die Menschen sind am Mord schuldig. Sie sind es, in deren Augen die Reinheit des Messers wichtiger ist als der Tod von Menschen. Wir, die Menschen, sind es, die sich entscheiden, die Halachot der Unreinheit und Reinheit von Geräten stärker als die Gesetze für ethisches und empfindsames menschliches Verhalten zu betonen. Wir, die Menschen, sind es, deren kurzes Gedächtnis es ihnen ermöglicht, sich ihren Feinden gegenüber genauso schmerzbereitend zu verhalten, wie sie es uns gegenüber getan haben. Wir, die Menschen, sind es, die die Lektion wählen, die wir lernen. Wir, die Menschen, sind es, die für die Moral der Geschichte, die wir erzählen, verantwortlich sind. Wir, nicht Gott. Ja, was sind an Anmerkungen zu dem Text da?
Naja, meine sofortige Reaktion ist von, das ist der Grund, warum Menschen sagen, man soll eigentlich das Alte Testament nicht lesen und wegdrucken. Aber wenn ich jetzt diese Erklärung lese, dass es die Menschen sind, ja, das ist also viel Arbeit. Also ich merke das bei dem Bibelarbeit auch, von, dass es ganz schwierig ist, diese Texte, weil die, ja, A, sind die sowieso schwierig, ich finde das auch schwierig, aber um die dann zu erklären. Und selbst du, dieser Text in einem Bibelkreis dann zu erklären oder Menschen zu erklären zu wollen, die sagen, ja, das Alte Testament, was, sagen sie immer zu mir, das ist immer alles Gewalt und das Neue nicht. Das ist übrigens nicht wahr, aber das ist die ganze Schwierigkeit, die pastorale Schwierigkeit, die ich empfinde. Also, weiß nicht, wie es anderen geht, die mit Bibel arbeiten.
Als Juden haben wir diesen Luxus nicht. Wir können nicht sagen, wir lassen die Bibel weg und nehmen was anderes. Und von daher ist vielleicht auch dadurch in jüdischer Auslegung noch mehr Auseinandersetzung da, weil man sich eben nicht, also obwohl wir auch die Autorität der mündlichen Tora haben und die Rabbinen haben eine Menge getan, um vieles zu entschärfen, das werden wir auch im Verlauf des Buches Deuteronomium gerade auch nochmal mit der Behandlung der kananäischen Völker sehen. Die Rabbinen hatten auch schon ein Problem, aber man muss eben sehen, im jüdischen Kontext, wie man argumentativ rangeht. Christen, ich würde auch sagen, meinen, sie können sich erlauben. Ich wäre nicht der Meinung, dass man sich wirklich erlauben kann, zu sagen, das Neue Testament löst uns das Problem. Ja. Sondern es ist...
Das ist also ganz schwierig, weil ich habe jahrelang Bibelgruppen gehabt hat, 20 Jahren. Und die ersten Jahre sind ganz schwierig, um durch diesen direkte Lesung von der Text, die Übersetzung, zu lesen. Also mir hat selber auch 40 oder mehr Jahre gedauert. Also ja, ich sag nur,
es ist... Einige Stellen kann rabbinische Texte, die das auch versuchen zu entschärfen, dazuzunehmen. Das kann ein bisschen Überlegungen geben.
Was ist denn damit gemeint, dass Mord, in Klammer, auch wenn er auf gewissen Ebenen gerechtfertigt ist, reinigen muss? Wann ist denn Mord gerechtfertigt? Weil wir haben ja immer die zwei Ausdrücke, Lirzuach und Lerok. Die sind ja extra, genau wie bei uns auch. Töten ja, und morden.
Eigentlich wäre es wahrscheinlich korrekter hier gewesen, wenn dass man sich von Töten reinigen muss. Also ich denke, was sie meint ist, wenn man eben sagt, die Midianiter waren schuld, dass die Israeliten Götzendienst geleistet haben, könnte man sagen, es gibt halachische Argumente zu sagen, dass sie des Todes schuldig waren und es dafür gerechtfertigt war, sie zu töten. Aber dann darf man es eigentlich nicht Mord nennen, ja, sondern müsste es...
Also ich schreibe Töten auch.
Ja, wäre dann sinnvoller, das so zu sagen. Ja. Eigentlich das Wort Mord aus sich heraus ist im Grunde genommen schon immer ein nicht gerechtfertigt.
Genau.
Ja. Gut, dann soweit Sie noch Zeit haben, sehen wir uns noch das Letzte an. Also damit haben wir jetzt eigentlich sind wir zum Abschnitt des ersten Wochenabschnittes gekommen. Der zweite, den wir jetzt von Masei, der gibt ja die ganzen Stationen nochmal der Wanderung der Israeliten von Ägypten bis an den Jordan nochmal in einer Liste. Und dann kommt eigentlich die Aufforderung, das Land in Besitz zu nehmen. Und es werden auch die Grenzen des Landes angegeben, es werden die Städte genannt, die für die Leviten, die ja kein eigenes Land besitzen werden, aber eben Städte bekommen sollen. Und die Asylstädte, die ja vorhin auch schon im Text erwähnt wurden, für Mörder aus Versehen, die werden erwähnt. Und das Ganze endet dann nochmal mit einem zweiten Abschnitt über die Töchter von Zelophrat, von denen wir ja letztes Mal gelernt haben, dass, weil sie keine Brüder haben, sie erben dürfen. Aber jetzt eben die restliche Familie protestiert. Ja, aber wenn die jetzt jemanden heiraten, der nicht zu unserem Stamm gehört, dann geht dem Stamm dieser Besitz verloren und ihnen deswegen eigentlich verpflichtet werden, dass sie nur innerhalb ihres Stammes heiraten dürfen, damit da nicht Besitz von Stamm zu Stamm geht. Und ich habe hier jetzt noch einen Text ausgewählt, eben zu dem grundsätzlichen Befehl, das Land in Besitz zu nehmen. Nochmal einen Text von der Chama Leibowitsch dazu, zu dem Vers: Nehmt das Land in Besitz, lasst euch in ihm nieder. Und sie führt dabei eigentlich die beiden unterschiedlichen Interpretationen von Rashi und Ramban an. Also Rashi schreibt dazu: Nehmt in Besitz von denen, die in ihm wohnen. Und dann: Lasst euch in ihm nieder, könnt ihr in ihm existieren, könnt ihr in ihm existieren, also in dem Land existieren, und wenn nicht, könnt ihr nicht in ihm existieren. Und Ramban schreibt zu dem Vers: Nehmt das Land in Besitz und lasst euch in ihm nieder, denn euch habe ich das Land gegeben, es in Besitz zu nehmen. Meiner Meinung nach ist dies ein positives Gebot. Er befahl ihnen, sich im Land niederzulassen und es in Besitz zu nehmen, denn er hat es ihnen gegeben und sie sollen seinen Erbbesitz nicht verschmähen. Und wenn sie auf die Idee kommen sollten, hinzugehen und das Land Shinar oder das Land Assur oder ein anderes Land zu erobern und sich dort niederzulassen, übertreten sie sein Gebot. Und dass unsere Lehrer weit ausgeholt haben hinsichtlich des Gebotes, im Land Israel zu wohnen, und dass es verboten ist, es zu verlassen, und dass sie eine Frau, die nicht mit ihrem Mann in das Land Israel hinaufziehen will, als Rebellin ansahen und damit die Möglichkeit für eine Scheidung geben, und so auch den Mann, also auch eine Frau kann sich scheiden lassen, wenn sie in das Land Israel ziehen will und der Mann nicht will. Hier wurde uns dieses Gebot befohlen. Denn dieser Schriftvers ist ein positives Gebot. Und dieses Gebot wird an vielen weiteren Stellen auftreten. Hier auch in unserem nächsten Wochenabschnitt in Deuteronomium: Kommt und nehmt das Land in Besitz. Und jetzt wieder zitiert Ramban nochmal wie so oft Rashi. Rashi jedoch legte aus: Nehmt in Besitz von denen, die in ihm wohnen, und dann lasst euch in ihm nieder, könnt ihr in ihm existieren. Und was wir, also Pluralis Majestatis, ausgelegt haben, ist die Hauptsache. In sprachlicher Hinsicht besteht der Unterschied zwischen den beiden Auslegern in der Auslegung des Wortes nehmt in Besitz, was eben auf Hebräisch Vehora Stem, das nach Meinung Rashis wegen der Hifil-Form des Verbes sich nicht auf das Land, sondern auf seine Bewohner bezieht. Das eigentlich heißt, wenn man das Wörtliche wäre im normalen Hebräisch, dass man sagen würde, und ihr müsst vertreiben, dass das damit gemeint ist. Und die Ersetzung von Einwohner des Landes durch Land findet sich mehr als einmal und sie auf die Vertreibung der Einwohner des Landes bezieht. Und nach Meinung Rambans muss man nicht immer zwischen dem Hifil und dem Kal, was eben wirklich in Erben, wie Yara Stem bedeuten würde, unterscheiden. Und die Bedeutung des Hifil ist hier das Erben des Landes, die Siedlung in ihm für alle Generationen. Hinsichtlich des Satzbaus liegt der Unterschied darin, dass es sich nach Meinung Rashis um einen aus einem Bedingungssatz und einem Folgerungssatz zusammengesetzten Satz handelt. Wenn ihr in Besitz nehmt, das heißt vertreibt, dann werdet ihr euch in ihm niederlassen können. Ganz ehrlich. Liegt ein aus zwei Hauptsätzen verbundener Satz vor. Nehmt das Land in Besitz und lasst euch in ihm nieder. Und das Ergebnis davon ist vielleicht, und dies ist die Hauptsache, ein großer inhaltlicher Unterschied. Für Rashi ist das Wohnen im Land eine Verheißung, die von ihm kommt, eine Vergütung für das Erfüllen seiner Gebote. Und er betont diese seine Meinung durch die Hinzufügung: Könnt ihr in ihm existieren? Und wenn nicht, könnt ihr nicht in ihm existieren. Nach Meinung Rambans jedoch liegt uns hier keine Verheißung vor, sondern ein Gebot. Ein positives Gebot, im Land und nicht anderswo zu wohnen, es nicht Fremden zu überlassen und nicht hinzugehen, andere Länder zu erobern. die tiefgehenden Worte Rambans und die Worte unserer weisen seligen Angedenkens, auf die er sich stützt, werden uns vielleicht klarer, wenn wir beachten, dass es in allen Bereichen des Lebens eine vollständige Erfüllung der Gebote nur aus dem Wohnen im Land heraus gibt und dieses Wohnen von unseren weisen seligen Angedenkens als notwendige Bedingung für die vollständige, unverkürzte und unbegrenzte Einhaltung der Tora aufgefasst wurde. Daher ist das Wohnen im Land allen Geboten, deren Erfüllung von ihm abhängt, gegenüber gleichwertig. Ja, soweit der Text von Nechama Leibowitz über die Bedeutung der Niederlassung im Land. Sind da Anmerkungen, Nachfragen?
Kann man das auf die Siedlerpolitik jetzt beziehen? Ja.
Da werden wir uns auch, also de facto ist die Tatsache, dass Ramban das als positives Gebot bezeichnet hat, das Land in Besitz zu nehmen und ihm zu leben, ist im Grunde genommen die Hauptrechtfertigung dafür, dass es überhaupt so etwas wie religiösen Zionismus gibt. Und in der Siedlertheologie ist das noch viel weiter ausgeweitet worden, um auch eben Eroberungen zu rechtfertigen. Das werde ich denke, bei meinem nächsten Abschnitt, weil im ersten Abschnitt von Deuteronomium kommt dasselbe Thema ja nochmal, da werde ich noch einige aktuellere Texte, wie das eben im religiösen Zionismus gesehen wird, nehmen. Und das ist wirklich die Basis. Also es ist ein Text, der in den letzten Jahrzehnten im Grunde genommen, da hat Ramban einen ungeheuren Einfluss gehabt mit den Dingen, die er dazu ausgelegt hat. Also da werden wir uns, und sicher nicht nur beim nächsten Wochenabschnitt im Deuteronomium, da kommt das Thema ja immer wieder. Also das wird uns noch sehr stark begleiten. Und da werde ich auch sehen, noch möglichst viele unterschiedliche Interpretationen so zu bringen, dass wir da ein bisschen mehr auch sehen können, wie sich das ausgeweitet hat sozusagen. Das war eigentlich ein Gebot, das jahrhundertelang, weil es sozusagen nicht relevant war, dass Juden mit Gewalt irgendwas im Land in Besitz nehmen können, hat man das sozusagen, ich will nicht sagen vergessen, aber es spielte keine besondere Rolle. Aber der religiöse Zionismus hat es neu entdeckt und ist eben ganz wichtig geworden. Ja, von daher haben wir gleich schon den Übergang dann für in 3 Wochen, dann nach unserer 2-wöchigen Pause, wenn wir mit dem ersten Wochenabschnitt von Deuteronomium weitermachen. Da wird es also auch mit dieser Thematik weitergehen. Und dann, jetzt habe ich ja sozusagen Zeit, das vorher vorzubereiten. Und Sie werden dann mit großer Wahrscheinlichkeit die jeweiligen Texte vor dem Wochenende bekommen. Dadurch, dass ich werde natürlich weiter Interesse daran haben, das jeweils vorzubereiten, solange der Wochenabschnitt aktuell ist. Und dann haben Sie also dann auch endlich, hoffentlich, wenn alles mit der Technik klappt, dass Sie das wirklich dann schon auch eine Woche vorher haben können. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil dann. Und ich hoffe, dass auch meine Technik über den Computer bis dahin dann wieder funktioniert. Aber zum Glück hat es ja doch noch geklappt heute. Da bin ich schon froh, dass es das Telefon noch ging. Gut, dann wünsche ich allen Urlaubfahrern einen schönen Urlaub und dann werden wir uns hoffentlich in neuer Frische in 3 Wochen dann mit dem Anfang von Deuteronomium wiedersehen.
Gute Sommerzeit.
Danke. Also, danke schön.
Sommerpause allen. Mhm.